Hallo, sag mal, von was träumst du eigentlich? Wohin schweifen deine Gedanken tagsüber ab? Was ist diese eine Sache, die du schon immer einmal machen wolltest? Aber irgendwas fehlt noch. Vielleicht noch der Mut? Vielleicht auch die Vorbilder? Oder vielleicht auch noch ein liebevoller Schubser? Dann ist mein Podcast Lunchbreak Stories genau das Richtige für dich. In inspirierenden Interviews trete ich in die Fußstapfen von Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben. Authentisch, ehrlich, ungeschönt und ungefiltert. Fernab jeglicher Glamour-Welt, sondern wie geht's uns wirklich als Unternehmer und Unternehmerinnen? Immer mit einer Portion Optimismus, Feminismus und ganz klar vielen, vielen Learnings für dich persönlich, aber auch für dich und dein Business. Das sind die Lunchbreak Stories. Hör rein beim Podcast-Dealer deines Vertrauens und unter www.lunchbreakstories.at. Mein Name ist Julia Oswald und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lunchbreak Stories und das ist bereits Episode 91. Heute gibt es für mich zumindest gleich doppelten Grund zur Freude. Erstens ist mein Geburtstag und was könnte schöner sein, als eine neue Lunchbreak Story Episode direkt an meinem Geburtstag zu veröffentlichen. Noch dazu, wo ich heute so einen tollen Gast bei mir habe, oder eine Gästin, muss ich eigentlich sagen, mit einem so wichtigen Thema. Ich freue mich ganz besonders, heute bei mir begrüßen zu dürfen, Bettina Steinbrucker. Sie ist Gründerin von der Erdbeerwoche, dem ersten Social Business für nachhaltige Periodenprodukte. Seit 2011 bereits setzt sie mit ihrem Unternehmen neue Maßstäbe, nicht nur in Sachen Umweltschutz, sondern auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Menstruation. Gemeinsam mit ihrem Team hat Bettina etwas Großes erreicht, und zwar die Senkung der Steuer auf Hygieneprodukte, also Monatshygieneprodukte in Österreich, und zwar von 20% auf 10%. Ein Erfolg, der zeigt, wie viel Veränderung möglich ist und auch aber noch zeigt, wie viel noch machbar sein muss. Wir müssen das schaffen, dass bitte Periodenprodukte nicht versteuert sind mit 10% Mehrwertsteuer, ist einfach zu viel. Ja, für Bettina ist das nur der Anfang. Ihr Ziel ist es auch, die Tamponsteuer vollständig abzuschaffen, denn Menstruation ist eben kein Luxusgut. In diesem inspirierenden Interview spricht Bettina darüber, was es bedeutet, als Frau ein Startup abseits der üblichen Erfolgs- und Pleitegeschichten zu gründen, welche Hindernisse sie überwinden musste und warum Periodenarmut auch in wohlhabenden Ländern wie Österreich ein dringendes Thema ist. Außerdem verrät sie, wie es gelingt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in die Geschäftswelt zu integrieren und wie junge Menschen einen positiven und selbstbestimmten Umgang mit ihrem Zyklus erlernen können. Ich freue mich ganz besonders, so einen tollen Gast heute an meinem Geburtstag, ich glaube, I'm overdoing it now, begrüßen zu dürfen und finde, das ist einfach eine ganz besondere Episode geworden. Ihr merkt es auch, das ist ein Thema, das mich stark emotionalisiert. Ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich, weil es einfach so eine bodenlose Frechheit und Ungerechtigkeit ist, wie manche Frauen einfach darunter zu leiden haben, dass sie sich Periodenprodukte nicht leisten können. Aber genug, ich rante eh schon genug, dann in der Episode werdet ihr ja schon mitbekommen. Viel Spaß, gute Learnings und werdet aktiv, setzt euch ein. Ja, hallo, liebe Bettina. Schön, dass du heute bei mir bei den Lunchbreak Stories bist. Ich freue mich irrsinnig. Und das ist ja eine sehr spannende Gründungsgeschichte. Und das würde mich natürlich gleich einmal ganz am Anfang interessieren und auch unsere Hörerinnen. Wie kommt man dazu, wenn man Französisch und Spanisch studiert, dann ein Business zu gründen? Noch dazu ein Social Business. Und zwar ein Menstruationsbusiness. Also komplett was anderes. Mich würde einfach interessieren, wie hat das angefangen bei dir und warum gerade dieses Thema? Was interessiert dich daran und warum hast du gesagt, da braucht es ein Business?
Ja, hallo liebe Julia, freue mich auch sehr hier zu sein. Diese Frage habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gestellt bekommen, weil es tatsächlich nicht so alltäglich ist, ein Menstruationsbusiness zu gründen, vor allem auch mit meiner Vorgeschichte. Ich habe natürlich nichts mit Menstruation davor gemacht, habe natürlich schon damit zu tun gehabt, wie fast jede Frau, notgedrungen. Aber wenn mir mal jemand gesagt hätte in meiner Jugend, dass ich ein Menstruationsbusiness gründen würde, dem oder der hätte ich definitiv nur den Vogel gezeigt. Also es stand absolut nicht auf meiner To-Do-Liste. Aber es ist mir tatsächlich passiert, beziehungsweise es ist uns passiert, meiner Co-Gründerin Annemarie und mir. Wir haben damals zusammengearbeitet bei einer Nachhaltigkeitsplattform für Unternehmen und sind dann durch Zufall auf dieses Thema gestoßen. Es war so, dass mir Annemarie mal eine Pressemitteilung weitergeleitet hat, wo ein Bio-Tampon-Hersteller recht reißerisch über die Problematik konventioneller Tampons und Binden hergezogen ist, sage ich mal. Und wir haben uns im ersten Moment gedacht, was ist das jetzt wieder Absurdes? Bio-Tampons, er hat dann eben auch seine Bio-Tampons natürlich angepriesen. Und das war im Jahr 2010, also wirklich noch vor mittlerweile gefühlt einer Ewigkeit, wo das Tabu Menstruation auch noch recht groß war und es praktisch keine Alternativen zu herkömmlichen Menstruationsprodukten gab. Und obwohl wir uns im ersten Moment gedacht haben, was ist das jetzt Kuriles, hat uns das Thema nicht losgelassen. Wir haben dann begonnen zu recherchieren und festgestellt, dass tatsächlich sowohl im ökologischen als auch im gesundheitlichen Bereich da der Hund begraben liegt bei diesem Thema, ob das jetzt erdölbasiertes Plastik ist, das da verarbeitet wird, allergieauslösende Duftstoffe, bis hin zu dem Müllberg, den wir eben allmonatlich verursachen. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann es sein, dass selbst wir, die wir tagtäglich mit nachhaltigen Unternehmen und Produkten zu tun haben, noch nie über diese Problematik nachgedacht haben. Weil ich würde sagen, wir haben beide schon zu diesem Zeitpunkt auch zu nachhaltigen Konsumentinnen gehört. Wir haben bei Lebensmitteln, bei Kleidung und so weiter eigentlich immer darauf geachtet, dass die bio sind, womöglich regional etc. Aber über diesen Bereich haben wir einfach noch nie nachgedacht. Und in Gesprächen mit vielen anderen Frauen haben wir dann festgestellt, dass das eben aufgrund des Tabus der Fall ist. Also man spricht einfach nicht darüber, weil das sind diese Produkte, die man eher schnell im Drogeriemarkt mal mitnimmt. Man vermeidet es, da länger vor dem Regal stehen zu bleiben. Und dementsprechend denkt man auch nicht darüber nach, woraus diese Produkte bestehen. Und da haben wir uns dann gedacht, das kann und darf eigentlich im 21. Jahrhundert nicht sein, dass so ein natürlicher körperlicher Vorgang so tabuisiert ist und das letztendlich dazu führt, dass wir auch nicht über die Produkte informiert sind, die wir letztendlich an der empfindlichsten Stelle unseres Körpers tragen. Und so hat eines zum anderen geführt. Wir haben dann aber nicht sofort ein Unternehmen gegründet, das stand eigentlich gar nicht am Plan, sondern wir haben mehr diesen Need gesehen, ja. Also wir wollten diese Lücke füllen und haben deshalb erstmal mit einer Webseite gestartet, wo wir alle Informationen zusammengetragen haben, also Studienergebnisse, alles, was wir so von USA bis Australien zu diesem Thema gefunden haben. Das war damals noch nicht sehr viel, aber doch eben auch ein paar schockierende Ergebnisse von Umfragen. Und damit haben wir eigentlich mal gestartet.
Voll spannend. Es ist auch spannend, dass du sagst, ich meine, mittlerweile hat sich ja doch einiges getan. Jetzt sind wir haben das Jahr 2024, Gott sei Dank hat sich da einiges getan. Es ist nicht mehr ganz so ein Tabu. Auch bei Werbungen, wo es um Periodenprodukte geht, wird nicht mehr blaue Farbe verwendet, sondern ich glaube mittlerweile, wenn man es sieht, ist es glaube ich auch rot, was ja auch total schräg ist. Und ich glaube, also da kennst du dich natürlich besser aus, ich kann da jetzt nur mit Halbwissen glänzen, aber dass wirklich diese Produkte bis vor kurzem ja auch gar nicht mit echtem Blut getestet wurden, sondern mit irgendwelchen chemischen Geschichten oder so. Das ist echt, kannst du da was dazu sagen? Weil ich finde das total spannend.
Also da hat sich wirklich erst, ja, genau. Also wie du sagst, erst in den letzten Jahren haben nach und nach auch einige der großen Hersteller wirklich umgestellt von dieser blauen Flüssigkeit, die wir alle kennen, die in eine Binde hineintropft, eben hin zu zumindest roter Flüssigkeit, die Periodenblut ähnelt. Und tatsächlich wird auch erst seit kurzem mit echtem Blut getestet, ja. Davor waren das wirklich andere Flüssigkeiten, die sich natürlich dann auch ganz anders verhalten als Periodenblut, jetzt in puncto Auslaufen oder Geruch und so weiter. Dementsprechend, ja, sind wir jetzt erst dabei, hier einige Tabus aufzubrechen.
Total spannend. Was würdest du sagen, hat sich so, seit ihr begonnen habt, da auch in diesem ganzen Themengebiet, sage ich jetzt mal, verändert? Also wenn ich jetzt zurückdenke, wir sind ungefähr gleich alt, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit und die Phase, wo wir und auch die Mädels in meiner Klasse ihre erste Periode bekommen haben, da haben wir im Unterricht gelernt, in Biologie die Metamorphose von irgendwelchen Schmetterlingen, ja, braucht man wahnsinnig oft im Leben später. Was den weiblichen Körper betrifft oder auch Periode, was das überhaupt heißt, welche Vorgänge da im Körper vor sich gehen, haben wir einfach nichts gelernt. Das heißt, ich bin jetzt in einem relativ aufgeklärten Elternhaus aufgewachsen. Es war kein Tabu bei uns, darüber zu sprechen. Meine Mama hat auch gesagt, du, wenn es bei dir soweit ist, sag es mir sofort, ja. Und dann reden wir drüber und so weiter. Und auch davor hat es schon Gespräche gegeben. Aber dass ich jetzt wirklich mehr darüber erfahren hätte und mich auch mehr mit meinem Körper auseinandergesetzt hätte, ich muss sagen, das hat erst in meinen 20ern angefangen, wo ich dann schon 10 Jahre sozusagen meine Periode hatte. Was würdest du sagen, hat sich in diesen letzten vielleicht 10, 12 Jahren getan, als ihr auch angefangen habt, wie du gesagt hast, ihr habt noch gar nicht so viele Sachen gefunden. Ihr habt es auf der Webseite mal zusammengetragen, welche Studien gibt es etc. und dass es da noch nicht so viel gab. Mittlerweile, also ich habe zumindest den Eindruck, ich bin in dem Thema nicht tief drinnen, außer dass es mich selber betrifft und dass ich auch immer schaue, wie kann ich da vielleicht auch bei Periodenprodukten Dinge nehmen, die nicht chemisch behandelt sind etc. Aber was würdest du jetzt sagen, was sind so die... Ja, was hat sich getan? Vielleicht ein paar positive News oder vielleicht auch ein paar Fakten dazu, was sich bereits getan hat.
Ja, gerne. Also definitiv hat sich seit unserer Gründung im Jahr 2011 einiges getan. Einfach schon mal, wenn ich in Gesprächen daran denke, also wenn ich jetzt zurückdenke, zu Beginn eben, als wir ja nur erzählt haben, was wir da eigentlich tun, hat es unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen die Schamesröte ins Gesicht getrieben oder wir haben einfach ungläubiges Kopfschütteln geerntet. Also das konnte sich einfach niemand vorstellen, dass sich da jemand mit dem Thema Menstruation und Menstruationstassen dann noch dazu, ja, das war so das erste Trendprodukt im wiederverwendbaren Bereich, beschäftigen würde. Also da hat sich definitiv was getan, dass das Thema viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist. Es hat aber einige Jahre gedauert. Ich würde sagen, so 2015 war so ein Tipping Point fast in unserem Bereich. Da hat sich in den USA auch einerseits viel getan. Da war zum Beispiel das Thema Menstruation erstmals bei Cosmopolitan auf der Titelseite. Es war auch das Jahr, wo eine Frau den London Marathon ohne Periodenprodukte gelaufen ist. Es war das Jahr, wo man erstmals Periodenblut auf Instagram gesehen hat. Und auch wir haben 2015 unseren ersten großen Pitch gewonnen mit der Erdbeerwoche, also mit diesem Thema. Also irgendwie war das so ein Jahr, wo sich weltweit viel getan hat und ein Stein ins Rollen gekommen ist und wo ich wirklich so den Eindruck hatte, jetzt ist das Momentum gekommen. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir uns ganz selbstständig gemacht haben. Davor war es eben wirklich so ein bisschen ein Nebenprojekt neben unseren angestellten Jobs und ja, wir hatten selbst eigentlich noch keine Vorstellung davon, dass das wirklich mal so ein richtiges Unternehmen werden könnte und uns auch ernähren könnte. Und ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, hat sich doch einiges geändert. Also ich sehe jetzt einfach viele junge Frauen, die viel selbstbewusster mit dem Thema umgehen, über das Thema sprechen, die Dinge beim Namen nennen, ob das jetzt das weibliche Geschlechtsteil ist, weil du auch gerade sagst, der Unterricht und so und wie wir groß geworden sind. Ich habe auch erst in meinen 20ern erfahren, dass das äußere weibliche Geschlechtsteil Vulva heißt und nicht Vagina oder Scheide. Ja. Also so haben wir das noch gelernt. Oder eben, dass es auch andere Produkte gibt als Tampons und Binden, die man verwenden kann. Also gerade natürlich auch der Bereich der wiederverwendbaren Produkte boomt, würde ich sagen, seit einigen Jahren. Also da hat sich ganz, ganz viel getan. Und Frauen informieren sich da viel mehr drüber, gehen selbstbestimmter mit ihrem Körper um, wählen auch sehr bewusst die Produkte aus. Und selbst am Arbeitsplatz bekommt das Thema schön langsam die wohlverdiente Aufmerksamkeit. Da sehen wir zwar schon noch, dass das Tabu sich da noch ein bisschen hartnäckiger hält als irgendwie so im Freizeitbereich, aber eben immer mehr Unternehmen kommen auch drauf, dass es wichtig ist, zum Beispiel den Mitarbeiterinnen kostenlose Tampons und Binden am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen oder hier auch weitere Maßnahmen zu setzen. Also da hat sich definitiv einiges getan in den letzten 10 bis 15 Jahren.
Ja, es ist schön zu hören, dass sich was getan hat. Jetzt ist meine nächste Frage, was muss ich noch tun? Zum Beispiel habe ich vor kurzem gelesen, und das war was mich wirklich wütend gemacht hat, dass es sich teilweise Frauen, die obdachlos sind, nicht leisten können, dass sie sich ausreichend mit Periodenprodukten zum Beispiel versorgen können, ja. Und dass wir in Österreich nach wie vor, ich glaube, wir hatten 20% Mehrwertsteuer, das ist mittlerweile, korrigiere mich, falls ich falsch liege, auf 10% runtergegangen. Haben wir das schon erreicht? Ja. Genau. Aber es sind nach wie vor 10%.
Genau.
Ja? Das heißt, genau, da könnte man eigentlich auch ansetzen. Und es ist total spannend, dass du mir geschrieben hast, das war an einem Sonntag, das kann ich mir noch erinnern, wo du mich angeschrieben hast auf LinkedIn, habe ich mir genau an diesem Tag, bevor du mir geschrieben hast, bin ich irgendwie über diese Zahl gestolpert und habe mich so ärgern müssen. Und mir dachte, es gibt viele Dinge und viele Ungerechtigkeiten, über die man sich ärgern kann. Aber das war einfach etwas, was mich sehr, sehr betroffen gemacht hat, das zu lesen, dass so ein ich sage jetzt einmal, so ein intimes Problem sozusagen, wenn du da nicht einmal in dieser Not, sage ich jetzt, dir das leisten kannst, dass du dir Binden oder Tampons oder Perioden oder was auch immer dir leisten kannst, hat mich das einerseits mal verärgert und zweitens eben auch, dass wir nach wie vor Mehrwertsteuer darauf haben, ja. Also es ist eh, ja, wir wissen das auch auf Schminkprodukte und solche Sachen, aber auf das kann man vielleicht verzichten, dass da auch eine höhere Mehrwertsteuer drauf liegt. Aber das war trotzdem so, was ich mir gedacht habe, das kann so nicht sein, dass wir in Österreich nach wie vor dafür Mehrwertsteuer zahlen und dass es Menschen gibt oder Frauen gibt unter uns, die sich das nicht leisten können. Was muss ich da noch tun und was könnten wir tun, um das zu ändern?
Absolut, ja. Genau, also das Thema Tamponsteuersenkung, da waren wir, glaube ich, 5 Jahre dran. Ich glaube, 2016 haben wir den ersten offenen Brief an den damaligen Finanzminister geschrieben mit der Aufforderung, eigentlich diese Steuer abzuschaffen, aber zumindest sie in einem ersten Schritt zu senken, weil, wie wir wissen, in Österreich passieren die Dinge eher langsam und Schritt für Schritt und ja, man muss immer alles nach und nach angehen. Also insofern sind wir sehr froh, dass es zumindest mal zu einer Mehrwertsteuersenkung gekommen ist. Aber natürlich gehört die Steuer eigentlich ganz abgeschafft auf diese Produkte, weil es eben, wie du sagst, notwendige Produkte sind. Ja, ob ich mich schminke oder nicht, kann ich mir aussuchen. Aber oder auch, ob ich mich rasiere, weil dieser Vergleich gerne dann auch gezogen wird zu Männern. Ja, aber Rasierprodukte für Männer, also die Männer müssen sich ja auch rasieren und das geht ja nicht, ja, dass wir hier Frauen bevorzugen.
Ich wollte auch gerade sagen, der Vergleich
hinkt. Das ist absolut hinkender Vergleich, weil ja, also genau, der gesellschaftliche Druck ist ja auf Frauen sogar noch größer, sich zu rasieren und sogar noch viel mehr Körperstellen als bei Männern. Insofern ja, braucht man mit den Rasierprodukten gar nicht anzufangen. Aber ja, einfach ob eine Frau menstruiert oder nicht, sucht sie sich in der Regel nicht aus. Und dementsprechend sind ja aus meiner Sicht diese Produkte einfach bestmöglich steuerlich zu senken und für jene, die es sich einfach schlecht oder nicht leisten können, auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir auch seit einigen Jahren dran und versuchen Lobbyingarbeit zu machen. Wir haben gerade erst vor kurzem eine Petition mit knapp 5000 Unterschriften an die Frauenministerin übergeben. Leider jetzt nicht mit einem sehr großen Versprechen ihrerseits, dass da jetzt auch wirklich demnächst etwas passieren wird. Da waren wir danach etwas desillusioniert nach diesem Treffen, aber wir geben natürlich nicht auf. Es gibt einfach Vorreiterländer wie zum Beispiel Schottland, wo diese Produkte schon an Schulen, in zum Beispiel Obdachlosenheimen, in verschiedensten öffentlichen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und das muss einfach auch in Österreich passieren. Also da muss auf alle Fälle noch viel passieren. Dann das Thema Periode am Arbeitsplatz, wo wir auch dran sind. Hier muss einfach noch viel mehr enttabuisiert werden, dass zum Beispiel jene Menstruierinnen, die sich die starke Menstruationsbeschwerden haben, dass die sie nicht mehr verstecken müssen oder ja allmonatlich einen Magen-Darm-Virus vorschützen müssen, sondern dass die auch offen über das Thema sprechen können, dass ihnen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, ob das jetzt ein Menstruationsurlaub ist oder aber anlassbezogenes Homeoffice, wie auch immer, ja. Dass man da einfach auch als Unternehmen offener mit dem Thema umgeht. Und nicht zuletzt muss ich in der Schulaufklärung auch noch viel tun, weil selbst wenn wir sehen, dass junge Frauen immer offener mit dem Thema umgehen, sehen wir das gerade bei ganz jungen Mädchen, die Scham und ja teilweise sogar der Ekel noch sehr groß ist. Ja, also da sehen wir bei Mädchen, die gerade erst ihre erste Regel bekommen haben, dass die teilweise völlig überfordert sind, dass sie noch immer in der Schule nicht ausreichend Informationen darüber kriegen, wie gehe ich jetzt mit meiner ersten Periode um, welche Produkte gibt es, was kann ich gegen Regelschmerzen tun etc. Deshalb haben wir schon vor einigen Jahren eine digitale Lernplattform namens Ready for Red entwickelt, die jetzt auch schon an sehr, sehr vielen Schulen zum Einsatz kommt. Ich glaube, es sind mittlerweile an die 3000 Schulen in Österreich und Deutschland. Eine Plattform sozusagen, die Lehrkräften hilft, das Thema Menstruation jugendgerecht, interaktiv und für die Jugendlichen wirklich unterhaltsam auch zu vermitteln und eben all diese wichtigen Themen rüberzubringen, die im Schulbuch eben leider fehlen. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass nicht nur einige ausgewählte Schulen damit arbeiten, sondern wirklich alle Schulen und dass alle Jugendlichen Zugang zu dieser Form von Aufklärung haben und dass das einfach auch bei Jugendlichen beziehungsweise bei jungen Mädchen, wenn sie ihre erste Periode bekommen, einfach kein Thema mehr ist, ja, dass sie sich darauf freuen können, dass sie einfach schon über alles Bescheid wissen und dass sie sagen können, hey, ja, ich bin jetzt auch im Club und jetzt kann ich mich endlich auch entscheiden, ob ich eine Menstruationstasse, eine Periodenunterhose, eine Stoffbinde oder doch lieber ein Tampon verwenden möchte. Also das wünschen wir uns.
Ah, es gibt noch einiges zu tun. Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn unsere liebe Frauenministerin sich da nicht berufen fühlt und sich ja auch selbst nicht als Feministin bezeichnet, vielleicht sollte man das über den Gesundheitsminister einmal ins Rollen bringen.
Genau, haben wir auch versucht, ja. War leider nicht so einfach, aber ja, also wir sind da definitiv dran. Also wir waren da auch beim Gesundheitsministerium schon in Gesprächen. Aber ja, jetzt natürlich Superwahl, ja, und so auch gerade schwierig. Ja, und wie wir wissen, dann werden immer andere Themen vorgeschoben. Leider irgendwie dauert in Österreich immer alles länger als in anderen Ländern. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ja, bei diesen wie bei so vielen Themen haben wir einfach gemerkt, Hartnäckigkeit zahlt sich aus, man muss einfach dranbleiben. Irgendwann werden auch hier die Entscheidungsträger und Trägerinnen verstehen, dass es wichtig ist.
Das ist eine gute Einstellung. Also einfach dieses Dranbleiben, ja, vielleicht können wir da auch mehr mobilisieren und ich denke mir, je mehr sich dafür einsetzen, desto früher wird auch vielleicht erkannt oder desto, ja, keine Ahnung, wird hoffentlich irgendwann einmal erkannt, dass das ein Thema ist, das immerhin die Hälfte der Bevölkerung betrifft und dass man da vielleicht auch einmal dem entgegenkommen könnte. Muss ich überlegen. Das soll ich nach dem Interview noch reden. Ich bin da sofort dabei, wenn es um eine Petition oder sonst irgendwas geht. Unbedingt. Das ist wirklich ein Thema, das, wo ich mir auch denke, was mich einfach aufregt, muss ich wirklich sagen. Einerseits, du weißt ja, dass ich auch Lehrerin bin. Einerseits in der Schule, das sind nicht meine Fächer, also ich habe nicht Biologie gehabt und nicht unterrichtet, aber das ist schon was, wo ich mir denke, da gibt es sowieso einige Themen, die im Lehrplan verankert gehören wird und das ist wirklich eines der Themen, wo ich sage, da gehört Aufklärung betrieben, aber eben auch, dass man sagt, man senkt das, also es kann ja nicht sein, dass eine Mehrwertsteuer auf ein Produkt drauf ist, das, ich sage jetzt einmal, wie ein Nahrungsmittel, ja, verwendet werden muss, also ohne geht nicht. Spannend, aber es ist schön zu hören, dass sie schon was getan hat, es ist auch echt lobenswert, wie ihr euch einsetzt und was ihr auch schon dafür getan habt. Jetzt ist meine Frage, ihr macht das jetzt wirklich schon lange und ihr macht so viele coole Sachen. Was würdest du sagen, sind aber so jetzt in den letzten Jahren so deine Learnings und was, du schreibst selbst in deinem Buch Bloody Business, dir geht es auch nicht darum, immer diese Hochglanz-Stories und Erfolgs-Stories und diesen Pitch gewonnen und das und so weiter zu betonen, sondern was würdest du sagen, fernab von diesen Dingen, sind so die Sachen, die dich am meisten beschäftigen auch oder die dich in den letzten Jahren als Gründerin beschäftigt haben und was vielleicht auch ein bisschen mühsamer war in dem ganzen Unternehmertum?
Es folgt ein kleines bisschen Werbung. Spürst du deine Führungskraft? Deine Mitarbeiterinnen auch? Als Führungskraft wirst du ständig mit deiner eigenen Wirksamkeit konfrontiert. Du bist im ständigen Dialog mit deinem Team, deinen Mitarbeiterinnen und ja, auch mit dir selbst. Führung ist herausfordernd, besonders wenn du noch relativ neu in deiner Rolle bist. Genau hier braucht es neue Perspektiven. Das innovative Coaching- und Trainingsprogramm Führung als Dialog startet im Jänner 2025. In analogen Workshops, Walk and Talk Episoden und digitalen Einzelsessions werden deine Führungskompetenzen trainiert, ungenutzte Potenziale erforscht und du selbst als authentische Führungspersönlichkeit gestärkt. Na, neugierig? Alle Infos und Termine für dein Leadership-Programm 2025 findest du auf www.führungalsdialog.at. www.führungalsdialog.at und Führung mit UE, nicht mit Ü. Ich habe es euch aber natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also einfach draufklicken und gleich anmelden. Ergreife deine Chance und melde dich noch bis zum 29. November 2024 an. Mach deine Führungskraft zur Superkraft.
Ja, also ich muss sagen, ein Thema, das sich wirklich ja wie ein roter Faden im wahrsten Sinne des Wortes bei uns durchgezogen hat, war das Thema Finanzierung. Wir haben uns einfach von Anfang an mittels Bootstrapping finanziert. Wir waren eine Zeit lang in der Startup-Szene aktiv. Es war für uns auch ein Thema, ob wir einen Investor oder eine Investorin an Bord holen. Wir waren sogar mal in sehr konkreten Gesprächen bis hin zu Vertragsverhandlungen schon, haben die dann aber beide Male abgebrochen, weil wir einfach nicht mehr schlafen konnten. Ja, also wir haben einfach irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt und hatten den Eindruck, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist für uns, wenn wir hier dieses Investment in Anspruch nehmen, verkaufen wir nicht irgendwie vielleicht unsere Seele, weil wir sind doch ein Social Business und unsere Mission und unser Impact ist uns sehr wichtig und der geht einfach für uns vor, ja, vor Marge und vor Profit und so weiter. Und ja, das sieht nicht unbedingt jeder Investor, jede Investorin gleich. Und ja, wir haben uns gedacht, deswegen haben wir uns nicht selbstständig gemacht, ja, dass wir dann erst wieder jetzt halt anstelle eines Chefs oder einer Chefin sozusagen den Investor im Nacken sitzen haben, der immer sagt so, Quartalszahlen, ja, wie schauen wir aus? Nein, passen nicht. Also müssen wir jetzt zum Beispiel die Produktion einiger Produkte im Onlineshop nach China verlagern, weil billiger oder wie auch immer. Ja, das hat zum Beispiel überhaupt nicht unserer Vision entsprochen. Und ja, deshalb haben wir gesagt, na, wir gehen dann lieber einen anderen Weg, den vielleicht steinigeren, aber für uns nachhaltigeren Weg, haben uns dann viel über Förderungen finanziert, also vor allem immer die Entwicklung neuer Projekte, wie zum Beispiel Ready for Red, unsere digitale Lernplattform, haben wir mit einer Förderung finanziert oder auch Preisgelder, die wir bei Pitches und Ähnlichem gewonnen haben. Aber das Thema Finanzen war einfach immer eines. Und gerade als Social Business muss man sich dann sogar manchmal dafür rechtfertigen, dass man überhaupt mit einer guten Sache Geld verdient. Also auch das ist etwas, wo, glaube ich, noch viel getan werden muss im Mindset. Ja, also ich würde sagen, das war schon etwas, was oftmals mühsam war, aber wo wir natürlich auch sehr viel gelernt haben und wo ich einfach nur jedem und jeder mitgeben kann, dem Thema Finanzen auch wirklich den Raum zu geben, den es verdient, weil, ja, ohne Moos nichts los, wie es so schön heißt. Also auch wir können unseren Impact nicht erfüllen, ja, wenn wir nicht die entsprechenden finanziellen Mittel haben. Und deshalb ist es auch und gerade für Social Businesses umso wichtiger, diesen ökonomischen Aspekt jetzt nicht irgendwie außen vor zu lassen. Aber es war nicht immer einfach, das muss ich schon sagen.
Ja, das glaube ich. Wie geht sie jetzt damit um? Ihr habt sich jetzt auch aufgestellt, das hat sich über die Jahre gewachsen, es hat ja sich auch verändert natürlich, ihr habt es gestartet mit dieser Plattform. Mittlerweile habt ihr viele unterschiedliche Produkte rund um das Thema Menstruation, das ihr anbietet. Ja, wie hat sich das auch innerhalb vom Team, wie war das so? Seid ihr gewachsen oder wie hat sich das umstrukturiert? Und wie fühlst du dich jetzt auch als Unternehmerin, sage ich jetzt nicht mehr Gründerin, sondern wirklich Unternehmerin?
Ja, also wir sind da sicher einige, ich würde mal sagen, Höhen und Tiefen durchlaufen, verschiedene Umstrukturierungen. Wir haben auch unser Geschäftsmodell wirklich öfter verändert. Hansi Hansmann, ein bekannter österreichischer Business Angel, hat schon vor über 10 Jahren mal zu uns gesagt, ich glaube, ihr werdet euer Geschäftsmodell noch ziemlich verändern. Und damals haben wir wirklich unser Geld mit unserem Online-Shop hauptsächlich oder fast ausschließlich verdient. Und wir haben uns gedacht, hä? Womit sollen wir denn bitte sonst unser Geld verdienen, wenn nicht mit dem Verkauf von nachhaltigen Menstruationsprodukten? Und ja, ich muss sagen, er sollte recht behalten. Wir haben tatsächlich unser Geschäftsmodell verändert. Unseren Online-Shop gibt es zwar nach wie vor, wo Frauen wirklich ein kuratiertes Sortiment an nachhaltigen und gesunden Periodenprodukten finden. Mittlerweile auch einige Produkte darüber hinaus. Aber wir haben auch weitere Säulen ins Leben gerufen, wie eben zum Beispiel Ready for Red, die digitale Lernplattform für Schulen, die sich aber nicht über die Schulen finanziert. Für die ist es nämlich kostenlos. Das war uns auch ganz wichtig, damit wir da in die Breite kommen. Und wir wissen, die Schulen haben meistens kein Geld, leider, für diese Dinge. Aber das ist nun mal so. Das heißt, wir müssen das irgendwie querfinanzieren. Und da haben wir dann auch nach einigem Rumprobieren und Trial and Error ein gut funktionierendes Geschäftsmodell gefunden über die Hersteller von nachhaltigen Periodenprodukten, die dafür bezahlen, dass sie Teil der Ready for Red Box sind, die an jede Schule geschickt wird, damit eben die Jugendlichen auch wirklich die ganze Bandbreite an Periodenprodukten kennenlernen, die mal anfassen können und so weiter. Das heißt, hier haben wir ein eigenes Geschäftsmodell geschaffen und dann haben wir auch ganz neu eine B2B-Schiene ins Leben gerufen, wo wir mit einerseits nachhaltigen Unternehmen kooperieren, und andererseits beim Thema Periode at Work wirklich ganz breit Unternehmen mit Tampon- und Bindenspendern ausstatten und eben mit den entsprechenden Produkten, damit sie diese ihren Mitarbeiterinnen kostenlos zur Verfügung stellen können. Und wir beraten Unternehmen auch dabei, wie sie ein menstruationsfreundlicher Arbeitsplatz werden können, weil da gibt es noch einige Maßnahmen darüber hinaus, die man setzen kann, eben außer jetzt die Produkte zur Verfügung zu stellen. Also ja, da hat sich wirklich einiges verändert seit der Gründung. Und ja, auch wir als Team sind gewachsen, sind aber dann auch wieder geschrumpft. Ja. Das nicht unbedingt, weil wir jetzt insgesamt weniger Umsatz gemacht haben, sondern weil wir unseren Webshop outgesourced haben an einen externen Webshop-Betreiber, weil wir irgendwann mal gesehen haben, wir sind eigentlich in unserem Kern kein Logistikunternehmen, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Das können andere viel besser. Wir können einfach gut Tabus brechen, das Thema kommunizieren, ja, da vielleicht auch innovativ out of the box denken, was man einfach noch tun könnte, um unsere Vision zu erfüllen. Und das ist besser eben, wenn wir aber den Webshop wirklich in Hände übergeben von Profis sozusagen, die tagtäglich nichts anderes machen. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir unser Team auch wiederum verkleinern mussten oder konnten, würde ich sagen, weil es uns schon auch den Vorteil gebracht hat, dass wir geringere Fixkosten hatten und so auch besser wahrscheinlich durch die letzten Jahre gekommen sind, die natürlich sehr turbulent waren mit Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Auch das hat sich natürlich bei uns in den verschiedenen Bereichen gezeigt. Aber durch die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells hat uns das eigentlich ganz gut dabei geholfen, auch diese Krisenjahre zu überstehen. Weil wenn mal ein Standbein nicht so gut läuft, wie zum Beispiel der Online-Shop jetzt in der Konsumkrise und so, wo alle weniger Geld hatten aufgrund von Inflation und Co., dann hat zum Beispiel Ready for Red, die digitale Lernplattform, sehr viel abgefangen, weil gerade nach Corona viele Lehrkräfte gelernt haben, mit digitalen Lehrmitteln umzugehen und diese auch verstärkt im Unterricht eingesetzt haben. Also da haben wir wirklich einen regelrechten Boom zum Beispiel in diesem Geschäftsfeld erlebt. Und so, ja, hat sich das dann immer ganz gut insgesamt die Waage gehalten. So dass ja, jetzt als Unternehmerin geht es mir gut. Also ich fühle mich wohl in dieser Rolle und habe natürlich sehr viel gelernt über die Jahre, bin jetzt wahrscheinlich gelassener auch geworden, ob ja, gewisser Schwankungen, sage ich mal, die auch normal sind im Unternehmerinnenleben, eben wenn mal vielleicht ein Projekt zu Ende geht und nicht gleich das nächste kommt. Das hat mich vor einigen Jahren noch halb in Panik versetzt. Also diese Existenzangst ist dann irgendwie im nächsten Monat noch genug am Konto, kann ich eben meine Mitarbeiterinnen noch bezahlen und so weiter. Und jetzt, ja, ist das einem gewissen Grundvertrauen gewichen auch, dass wir das schon irgendwie schaffen werden, dass es das auch normal ist, dass sich Dinge verändern, dass alles irgendwie im Fluss ist. Und ja, bin so immer neugierig auch, was das nächste Jahr bringen wird. Womit wir schon länger aufgehört haben, ist mit diesen 3- und 5-Jahresplänen, weil ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es fast unmöglich zu sagen, was in 5 Jahren da sein wird. Und man muss sich immer einfach auch an die aktuellen Umstände anpassen. Ich glaube, diese Resilienz ist gerade auch im Unternehmertum sehr wichtig. Und ja, deshalb schauen wir immer mit Zuversicht auf das kommende Jahr und haben immer auch schon ein paar Dinge im Kopf, was wir vielleicht noch wie umsetzen könnten.
Ah, das klingt für gut. Also breit aufgestellt, Resilienz und eine Portion Optimismus höre ich da auch raus. Finde ich schön, dass man nicht voller Angst in die Zukunft schaut, sondern sagt, okay, irgendwas davon wird schon gehen und wir passen das dann dementsprechend an. Hast du noch weitere Tipps für angehende Gründerinnen oder auch Unternehmerinnen, wo du sagst, das ist etwas, das würde ich einfach gern weitergeben, das hat uns geholfen oder das kann jetzt auch eine Einstellung sein, aber ja, irgendwas.
Ja, also was uns definitiv geholfen hat, was ich schon erwähnt habe, eben das Dranbleiben wirklich. Also einen langen Atem zu haben und wenn einem eine Sache wirklich wichtig ist, dann hartnäckig bleiben. Also das macht sich oft bezahlt, einfach nicht sofort aufgeben, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, gerade als Unternehmerin und gerade wir Frauen neigen ja oft dazu, wenn wir von einer Sache überzeugt sind oder irgendwas mit Leidenschaft machen, uns selbst dann ein bisschen aufzugeben auch und eben uns so reinzustürzen, dass wir oft selbst gar nicht merken, wo unsere Grenzen sind, wann wir da über unsere Grenzen hinausgehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man erkennt, dass man selbst die wichtigste Ressource ist im Unternehmen. Und ja, wenn die einfach nicht mehr da ist, dann geht nichts mehr. Deshalb an sich selbst auch oder auf sich selbst auch zu schauen, ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ansonsten würde ich noch mitgeben, ja, sich ein Netzwerk aufzubauen und Angebote zu nutzen, die da sind. Eben mittlerweile gibt es wirklich viele verschiedene Förderungen, Accelerators, Pitches und so weiter, wo man sich Geld abholen kann, wo man sich gute Coachings und ähnliches abholen kann, all diese Dinge auch in Anspruch zu nehmen, die vielleicht für einen passen. Ja, und schließlich, glaube ich, ist es wichtig, groß zu denken, also think big, ja, aber nicht größenwahnsinnig zu werden. Also gerade wenn man so in die Startup-Szene schaut, dann hat man oft den Eindruck, Geld ist entweder generell abgeschafft oder ja, also wo bleibt der Realismus irgendwie so? Und ja, ich glaube, es ist schön, große Visionen zu haben, aber dann doch das Ganze in realistische Finanzzahlen und KPIs zu gießen, ja, finde ich sehr wichtig, ja. Und dass man immer so einen pessimistischen, einen realistischen und einen optimistischen Case mehr oder weniger hat und sich durchrechnet, wie es in diesen drei Wegen sozusagen funktionieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Danke für deine Tipps. Wie gelingt dir das selbst, auf dich zu achten, gerade jetzt auch? Du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist ja auch Mama von einem einjährigen Kind. Schaffst du das da, dir immer wieder mal, sage ich mal, so freie Inseln zu schaufeln oder so, wo du wirklich Zeit für dich hast und etwas machst, wo du aufdanken kannst?
Ja, also die sind natürlich mit einem Kleinkind, wie du auch weißt, als Mama jetzt nicht massig gesät, aber ich achte da schon drauf, ja, dass ich immer wieder für mich kleine Auszeiten habe, ob das jetzt eine Yoga-Einheit ist oder auch mal ein Spaziergang für mich oder am Abend dann, wenn er schläft, auch mal Zeit mit meinem Partner oder so habe. Ja, und auch bei der Arbeit achte ich da einfach auf radikale Prioritätensetzung. Also ich bin da mittlerweile wirklich sehr gut geworden im Nein sagen, auch im Dinge abzulehnen oder auch zu sagen, so diese Sache, dieses Projekt, dieses E-Mail, was auch immer, hat jetzt einfach nicht Priorität, ja, das kann jetzt warten, um mich dann auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so diesen Drang, den ich in den ersten Jahren hatte, man muss alles mitnehmen und irgendwie überall präsent sein und darf nichts verpassen und nichts versäumen. Eben, mittlerweile denke ich mir, ja, auch wenn ich jetzt nicht auf dieser Netzwerkveranstaltung bin oder ja, wenn wir jetzt keinen Social Media Post dazu machen, auch dann wird sich die Welt weiter drehen. Also auch da bin ich, glaube ich, insgesamt gelassener geworden und das hilft dann natürlich ja, in der Work-Life-Balance insgesamt auch.
Sehr gut. Würdest du prinzipiell sagen, du hast ja das Unternehmertum ohne Kind vorher gehabt und jetzt mit Kind, würdest du sagen, dass sich da viel verändert hat oder läuft es ähnlich weiter wie vorher oder was würdest du sagen, was hat sich, also ich gehe jetzt mal davon aus, es hat sich was verändert, was hat sich verändert, seit du ein Kind hast und wie, ja, wie machst du das Mama sein und Unternehmertum, wie vereinst du das gut?
Ja, es hat sich definitiv was verändert. Es hat sich vor allem auch verändert, dass ich mich für die Zeit des Mutterschutzes, also nach der Geburt, wirklich eigentlich ganz rausgenommen habe. Das war auch mein Ziel, da ja zumindest so 2-3 Monate mich wirklich auch ganz auf das Kind konzentrieren zu können und natürlich auch nicht wissend, wie es einem geht nach der Geburt, auch auf die körperliche Regeneration und so weiter zu achten. Das hat natürlich auch mit sich gebracht, dass ich sehr viel bis alles eigentlich abgeben musste. Und das ist natürlich auch dann ein gewisser Kontrollverlust, der da ist und mit dem man umgehen muss, wenn man davor halt jahrelang es eigentlich gewohnt war, mehr oder weniger die Zügel in der Hand zu halten, immer über alles Bescheid zu wissen und gerade in einem kleinen Unternehmen, ja, irgendwie überall mitzumischen. Also da dann auch loszulassen und zu sagen, ja, das Vertrauen zu haben, ja, das wird auch alles gut, ohne mich zu laufen. Ja, das habe ich da definitiv gelernt in dieser Zeit und da hat sich dann schon viel verändert. Und auch als ich dann wieder begonnen habe, habe ich ja kleinweise begonnen, erstmal mit ein paar Stunden und dann eben wieder immer mehr. Ja, auch da eben habe ich dann versucht, nicht gleich wieder alles an mich zu reißen, sondern die Dinge auch dann mal laufen zu lassen. Ja, also dieses zu sagen, okay, vielleicht hätte ich jetzt irgendwas geringfügig anders gemacht oder so, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, ja, weil die Dinge laufen und darum geht's. Und ja, ich kann mich dann, wenn ich in der Arbeit bin, auf die Arbeit konzentrieren, aber wenn ich dann eben zu Hause bin, auch wirklich auf mein Kind. Das funktioniert nicht immer, ja. Also ich hatte gerade auch in den ersten Monaten habe ich gedacht, ja, ich kann ganz gut eben auch arbeiten dann, wenn das Kind schläft und so. Das war zum Beispiel ein Irrglaube, also das hat so in der Form nicht gut funktioniert. Und ja, wenn man dann irgendwie in der einen Hand das Handy und in der anderen Hand das Kind, ja, das kann ich nicht empfehlen. Bin ich auch natürlich durch einige Learnings gegangen. Ja, also summa summarum hat sich natürlich einiges verändert. Auch die Prioritäten verschieben sich natürlich und ich arbeite jetzt mit Sicherheit weniger als davor. Wie gesagt, und denke mir auch bei manchen Dingen, ja, das wäre vielleicht auch eine nette Opportunity, aber die lasse ich jetzt einfach vorbeiziehen, weil das geht sich jetzt einfach insgesamt dann nicht aus. mit allem. Und da ist es mir dann auch ja, wichtig, auch die Zeit jetzt nicht komplett zu verpassen, wo mein Sohn noch so klein ist. Und trotzdem gleichzeitig das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also es ist natürlich herausfordernd, aber es funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste, dass man immer wieder auf sich selbst schaut, wie geht es einem dabei und nicht diesen Perfektionsanspruch hat, ja, dass eben alles perfekt laufen muss. Also es ist nichts perfekt, würde ich sagen, von dem, was ich mache. Aber es funktioniert irgendwie, gehen die Dinge dann auch, wenn man will. Und ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg. Und das habe ich auf alle Fälle auch gelernt in der letzten Zeit.
Ach, sehr schön. Danke für deine Tipps und für deine Offenheit auch. Wir kommen jetzt leider schon zum Schluss und ich habe immer so klassische Abschlussfragen. Am Schluss, nachdem der Podcast Lunchbreak Stories heißt, ist natürlich die Frage aufgelegt, mit wem lebend oder bereits verstorben, das suchst du dir aus, würdest du gerne mal eine Lunchbreak verbringen?
Ah, da gibt es sicher ganz viele Menschen, aber jetzt so ganz spontan fällt mir zum Beispiel Johanna Donal ein, die leider nicht mehr lebt, aber die ehemalige Frauenministerin. Gerade heutzutage, wenn ich mir denke, wo ich das den Eindruck habe, im Bereich Feminismus machen wir teilweise dann oft mehr Schritte zurück wieder als nach vor. Und es sind so viele Themen noch immer nicht selbstverständlich. Und wenn ich denke, was sie damals alles erreicht hat, würde ich gerne mal mit ihr sprechen, wie sie das gemacht hat und auch gegen diese Widerstände angekämpft hat, die ja damals natürlich noch viel größer waren als heutzutage. Ja, und ob sie da noch ein paar Tipps hat, wie wir heutzutage irgendwie dieses Thema noch besser voranbringen können, wo man einfach den Eindruck hat, dass wir bei manchen Themen irgendwie auf der Stelle trippeln. Genau, also das ist auf alle Fälle für mich eine inspirierende Persönlichkeit.
Spannend. Ist lustigerweise noch nie genannt worden, eigentlich eh arg. Also super, dass du so mal sagst.
Aha,
ja,
okay.
Ja.
Aha.
Sehr spannend. Und meine letzte Frage ist noch, es gibt oft so Dinge, von denen man so begeistert ist, dass man die ganze Zeit darüber sprechen muss und man empfiehlt es allen Freunden und Freundinnen weiter. Gibt es bei dir so eine Sache, wo du sagst, das beschäftigt mich gerade so und darüber spreche ich eigentlich die ganze Zeit. Das kann jetzt beruflich was sein, das kann privat sein, das kann total trivial sein, das kann höchst philosophisch sein, das suchst du dir aus.
Ja, also ich habe jetzt da gar keinen aufregenden irgendwie Buch oder App oder Podcast-Tipp, außer natürlich deine. aber was mich natürlich im Moment sehr beschäftigt, ist mein kleiner Sohn und auch ja so die, wie er die Welt erlebt. Und das ist etwas, was ich im Moment sehr spannend finde und was für mich auch tagtäglich irgendwie neue Learnings sind, wie er an Dinge herangeht und wie besessen er manchmal ist, eben etwas zu erreichen, wenn er sich etwas vornimmt. Ja, ob das jetzt das Laufenlernen war oder irgendwo auf ein Kastel hinaufzuklettern und was ihm da alles dann einfällt, wie er da an sein Ziel kommen kann. Oder letztens hat er versucht, eine Ameise eben mit zwei Fingern aufzuklauben und die ist halt natürlich immer wieder weiter gekrabbelt und er hat sie nicht erwischt, aber er hat einfach nicht aufgegeben. Aber dann irgendwann doch, ja, die Ameise hat Gott sei Dank überlebt. Und ja, und er ist dann halt zur nächsten Sache übergegangen. Und diese kindliche Sichtweise einfach auf die Welt, die, finde ich, können wir einfach auf viele andere Bereiche umlegen, wenn wir eben einerseits so verbissen sind vielleicht, dann auch frustriert oft, wenn Dinge nicht funktionieren und so. Ja, und einfach zu sagen, okay, hat jetzt so nicht geklappt, dann mache ich jetzt einfach mal was anderes. Ja, macht ja nichts, probiere ich es dann morgen wieder. Ja, vielleicht klappt es ja dann. Also das finde ich einfach schön und versuche dann halt manchmal auch wirklich mit seinen Augen auf die Welt zu blicken und eben nicht immer dieses, ach, komm, wir haben es jetzt eigentlich eilig und jetzt gehen wir schnell nach Hause und so, sondern wirklich wieder die Welt wie ein Kind zu entdecken. Egal, ob man Kinder hat oder nicht, finde ich, ist das was. Was auf
total,
jeden Fall bereichernd
sehr schön.
Ist.
Na, mir geht es ganz genauso. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Bettina, für dieses coole Gespräch. Danke für deine Learnings, für deine Tipps und vor allem auch vielen Dank für deinen Einsatz und dein Engagement für uns, muss ich jetzt echt nochmal sagen. Danke dafür.
Danke dir.
Ich hoffe, die Episode hat euch motiviert, euch gezeigt, wie wichtig es ist, für Veränderung auch zu kämpfen und dass ihr euch ein bisschen von Bettinas Leidenschaft habt anstecken lassen. Es ist wichtig, dass wir uns für Gleichberechtigung, für Nachhaltigkeit ja, für unsere Zukunft einsetzen und für die Zukunft unserer Kinder, unserer Töchter, unserer Schwestern, unserer Freundinnen. Ich habe euch natürlich alle wichtigen Links in den Shownotes verlinkt. Erfahrt mehr über die Erdbeerwoche. Ich habe euch auch Ready for Red, die digitale Lernplattform für Jugendliche zu Menstruation, Zyklus und Periodenprodukten, verlinkt. Die Bettina hat auch ein super Buch geschrieben, das nennt sich Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Startup. Auch das ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Und wen das Thema Periodenarmut interessiert und sich da mehr informieren möchte, auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. So, und ich habe mir gedacht, jetzt zum Schluss noch etwas Sinnvolles, wie ihr gleich aktiv werden könnt und euch gegen Periodenarmut einsetzen könnt. 4 Tipps für dich. Das erste ist, dass du achtsam einkaufst, also dass du deine Periodenprodukte bei Firmen kaufst, die das Thema Periodenarmut auch sich dafür einsetzen. Und das wäre zum Beispiel die Erdbeerwoche. Das zweite wäre, dass du Produkte spendest. Also wenn du vielleicht umsteigst auf eine Menstruationstasse und du hast noch Binden, ob was auch immer, zu Hause Tampons, dann kannst du die gerne spenden. Zum Beispiel bei der Caritas. Muss man einfach nur googeln. Es gibt eigentlich genug Hilfsorganisationen, die das auch vertreiben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Thema, das natürlich auch für Menschen, die sich das nicht leisten können, für Frauen, für obdachlose Frauen zum Beispiel, dass das nach wie vor ein sehr schambehaftetes Thema ist, zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, dass ich mir Periodenprodukte kaufe. Und ja, da könnt ihr ja wirklich aktiv werden. Startet eine Petition, unterschreibt Petitionen dazu. Es kann nicht sein, dass wir in Österreich auf ein Produkt, das über 50% der Menschen, der Bevölkerung in Österreich brauchen, Mehrwertsteuer zahlen. Setzen wir uns dafür ein, macht's auf Social Media darauf aufmerksam, verlinkt die Episode, teilt die Episode, folgt der Erdbeerwoche auf Instagram, macht euch stark im Freundeskreis, redet darüber. Und wir brauchen auch die Männer an Bord. Das ist ein Thema, das sie nicht wirklich betrifft und ja, das sollte etwas sein, wo sie auch, finde ich, mehr darüber erfahren dürfen. Denn auch Männer werden einmal Väter zum Beispiel und haben dann Töchter, die dieses Thema beschäftigt oder Frauen etc. Also, letzter Tipp. Ich habe es eigentlich eh schon gesagt, mit dem Aktivwerden ist auch einfach dieses Spread the Word. Also einfach Artikel teilen. Es gibt ganz tolle Artikel auch auf der Erdbeerwoche, auf der Webseite, die ihr teilen könnt und wo ihr euch rund um das Thema einfach auch informieren könnt. Das wäre mein Geburtstagswunsch heute, dass ihr dieses Thema noch mehr sichtbar macht und dass wir uns wirklich dafür auch einsetzen, dass das für niemanden mehr ein Thema sein muss, wo man sich schämt und dass das auch für niemanden mehr ein Thema sein muss, wo man sagen muss, das kann ich mir nicht leisten und das traue ich mich gar nicht sagen, dass ich das nicht leisten kann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich auch über 5 Sterne. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass dieses Thema bei euch noch länger irgendwie anhält. Und ja, möchte mich auch noch einmal bei dir, liebe Bettina, bedanken. Danke, dass du dich so einsetzt und es war mir eine große Freude und Ehre, dich als Gast bei mir im Podcast zu haben. Alles Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!